Wir machen jeweils einen Impuls zu dem Thema Vertrauen, den zweiten zum Thema Verständnis und den dritten zum Thema Vollmacht. Zu dieser Aufteilung bin ich gekommen durch die Frage, die in dem Beichtspiegel, in einem der Beichtspiegel steht: Bei wem kann ich erkannte Schuld bekennen? Und da steht weiter, drei Kriterien sind für ein Beichtgespräch entscheidend: Vertrauen, Verständnis und Vollmacht. Wähle deshalb einen vertrauenswürdigen Gesprächspartner, der dich versteht und dazu bevollmächtigt ist, dir zu echter Befreiung und Lebenserneuerung zu verhelfen. Ja, beginnen wir mit dem Stichwort Vertrauen. Ich bin der Meinung, Beichte ist nur möglich als ein freiwilliger Schritt des Vertrauens in den unangenehmen Bereich von Schuld und Sünde hinein. Wir dürfen Gott vertrauen, das ist eigentlich etwas Selbstverständliches, aber ich denke, dieses Vertrauen fällt uns schwerer, als uns bewusst ist. Es klingt zum Beispiel in der Einleitung zum Fragebogen Gottes schon an. Da heißt es, Sie kennen das sicher alle, echte Liebe nimmt den anderen an, wie er ist. Okay, wunderbar, daran glauben wir. Und dann kommt aber ein zweiter Satz, der das gleich wieder ein bisschen, jedenfalls für mein Gefühl, ein bisschen zurücknimmt. Echte Liebe nimmt den anderen an, wie er ist. Sie lässt ihn aber nicht so, wie er ist. Ich muss da an meine Mutter denken. Meine Mutter hat mich geliebt. Ich möchte annehmen, bedingungslos geliebt. So wie ich also war. Und trotzdem kam es immer wieder vor, dass sie mich ermahnte, Junge, bessere dich. Und ich weiß noch, dass ich mir da manchmal Mühe gegeben habe. Aber sie hat es gar nicht wahrgenommen. Oder es hat auch nichts gebracht, das kann ja auch sein. Jedenfalls sagte sie nach einiger Zeit wieder, Junge, bessere dich. Und es waren oft die gleichen Fehler, die ich bessern sollte und nicht wirklich konnte. Das war für uns beide, für meine Mutter und mich, natürlich eine sehr unerfreuliche Angelegenheit. Was ist da geschehen? Wie gesagt, ich glaube, dass meine Mutter mich wirklich bedingungslos geliebt hat. Sie hat im Laufe des Lebens da auch einige Beweise gebracht, an die ich mich noch erinnere. Aber ich vermute, dass sie selber nicht geglaubt hat, dass das genügt. Da hat sie mich manchmal verglichen mit anderen, die in irgendeiner Weise in ihren Augen schöner, besser, attraktiver, anständiger, was weiß ich, begabter waren als ich. Und sie hat natürlich an mir manches auszusetzen gehabt und war natürlich pädagogisch auch verantwortlich für mich, wollte nicht einfach die Dinge so laufen lassen. Und sie konnte es also nicht lassen, zu ermahnen und zu bessern. Und das alles natürlich aus Liebe zu mir. Gar keine Frage. Aber wenn ich mal auf die Goldwaage lege, kann man sagen, vielleicht kann man das sagen, sie hat ihre eigene bedingungslose Liebe zu mir dadurch ein bisschen relativiert, ein bisschen in Frage gestellt. Jedenfalls ist es bei mir damals so angekommen. Das ist bei Gott anders. Wenn ich das Gleichnis vom barmherzigen Vater richtig lese, so stellt dieser barmherzige Vater keine Bedingungen. Das ist ganz wichtig. Am Anfang nicht, als der Sohn weggeht und er sein Erbe ausgezahlt haben will, da kriegt er das Erbe in die Hand gedrückt, bedingungslos. Der Vater sagt nicht, geh aber auch sparsam und anständig damit um, nichts von der Sorte. Er bekommt das ganze Erbe. Und noch als er heimkehrt, der verlorene Sohn, als er heimkehrt und selber sogar bereit ist, Bedingungen zu akzeptieren. Er hat also gemerkt, also ich kann jetzt nicht einfach hingehen zu dem Vater und sagen, ja, da bin ich wieder, dein Sohn. Eigentlich bin ich nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Also er selber stellt Bedingungen. Aber der Vater stellt keine Bedingungen, sondern er hat gewartet, das ist vielleicht überhaupt das Wichtigste an diesem Gleichnis, dass er lange, lange, lange gewartet hat, einen langen Atem hat. Und der barmherzige Vater steht ja für Gott. Gott hat einen langen Atem, er ist ewig, er wartet von Ewigkeit her auf unsere Heimkehr und stellt keine Bedingungen, sondern das große Fest wird gefeiert, der Ochse wird geschlachtet und der Ring ausgegeben an den Finger, an die Hand des Sohnes, das schöne Festkleid, alles ist da, bedingungslos. So ist es bei Gott. Und an dieser Stelle merken wir natürlich, dass wir nicht Gott sind. Wir können das nicht. Wir sind nicht Gott. Es fällt uns schwer, diese bedingungslose Liebe Gottes wirklich zu verstehen und ihr wirklich zu trauen. Wir reden zwar viel davon, vielleicht reden wir gerade deshalb so viel davon, weil das gar nicht so selbstverständlich ist, diese Liebe Gottes zu verstehen und ihr zu trauen. Wir versuchen, ihr etwas nachzuhelfen. Mit sanftem, manchmal auch mit unsanftem Druck. Für unsere Verkündigung und jetzt mal speziell für die Einladung zur Beichte ist es wichtig, sorgsam darauf zu achten, welchen Gott wir verkünden. Da muss man sich immer wieder auf Gott einstellen, auf seine Barmherzigkeit, seine bedingungslose Freundschaft zu uns Menschen. Dem, der Gott nichts bieten kann, bietet Gott die Freundschaft an. Und nicht abzurutschen in den Druck, das geht schnell. Und wenn wir zur Beichte hinführen wollen, gibt es nur diesen einen Weg, das Fundament des Vertrauens in Gott zu stärken bei den Menschen, die uns zuhören. Gott hat uns gewollt, wie wir sind. Er liebt uns, wie wir sind. Und nur von diesem Fundament aus, wenn ich darauf vertraue, ist der freiwillige Schritt des Vertrauens in den dunklen Bereich von Schuld und Sünde möglich. Nur auf dem Fundament dieses Vertrauens. Deswegen kann man niemanden irgendwie zur Beichte drängen. Bleiben wir noch bei dem Gesichtspunkt Vertrauen. Also ich habe jetzt zunächst einmal von dem Vertrauen zu Gott gesprochen. Das Gleichnis vom barmherzigen Vater ist eine wunderbare Geschichte. Aber sie bleibt natürlich in einem Bild. Dieser Vater ist gewissermaßen ein Bild für den lebendigen Gott. Dieser lebendige Gott ist in Wirklichkeit unendlich größer als dieser Vater. Und er hat sich in Jesus Christus geoffenbart. Wenn wir ihm vertrauen, so vertrauen wir auf das, was Gott in Christus getan hat. Wir wollen jetzt einen kurzen Abschnitt aus dem Johannesevangelium hören, Johannes 20, 19 bis 23, der das, was Gott in Christus getan hat, auf eine besondere Weise zeigt.
Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
Danke. Im Unterschied zu der Geschichte vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater, ist das hier nicht bloß ein Gleichnis, eine Erzählung, sondern Wir begegnen wirklich Christus, eine Realität. Jesus kommt durch verschlossene Türen, der Auferstandene. Er zeigt seinen Jüngern, er begegnet ihnen zum ersten Mal nach der Auferstehung und zeigt ihnen seine Wunden. Zunächst einmal, damit sie ihn identifizieren. Seht, ich bin's, der vorgestern am Kreuz gestorben ist. Damit sie ihn identifizieren, er offenbart sich als der Gekreuzigte und Auferstandene. In dieser Begegnung aus den Wunden Jesu, aus dem Kreuz und der Auferstehung, entspringt alles, was er den Aposteln jetzt schenkt. Also, das ist ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Kreuz und Auferstehung, den Wunden Jesu, die er vorzeigt, und dem, was er jetzt den Jüngern schenkt. Er haucht die Jünger an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Nehmt hin den Heiligen Geist. Hier weht der Geist nicht nur, wo er will. Hat Jesus ja auch mal gesagt, der Geist weht, wo er will. Und du weißt nicht, woher er kommt und wohin er führt, wie der Wind. Hier weht der Geist nicht nur, wo er will, also irgendwie unberechenbar und ein bisschen willkürlich, sondern die Jünger bekommen ihn und dann haben sie ihn. Sie können auf ihn zurückgreifen, aus seiner Vollmacht handeln. Er steht ihnen zur Verfügung. Ich habe das bewusst mal so formuliert. Es klingt ein bisschen anmaßend, das ist klar. Kann man das überhaupt über Gott verfügen? Aber ich denke, wenn ein Großer zu einem Kleinen sagt, ich stehe jederzeit zu deiner Verfügung, dann bedeutet das doch, dass der Kleine über den Großen in einem gewissen Umfang verfügen kann. Man kann sagen, die Jünger bekommen mir eine Vollmacht über das Eigentum Gottes zu verfügen. Das erste Geschenk des Auferstandenen an die Apostel heißt eben Vergebung. In der Kirche ist daraus ein Gnadenmittel geworden, wie das Martin Luther in dem im kleinen Katechismus ausdrückt. Die Katholiken sagen, es ist ein Sakrament, das Sakrament der Versöhnung. Ein wunderbarer Begriff, das Sakrament der Versöhnung. Und das bedeutet, es ist ein wirksames Zeichen der Gnade Gottes. Sakramente sind Zeichen, die etwas bewirken. Also beim Heiligen Abendmahl, das Brot, das gesegnete Brot, ist das Zeichen, aber es bewirkt die Gegenwart Christi in dem Moment, wo dieses Sakrament gefeiert wird. So ähnlich ist es auch bei der Beichte als Gnadenmittel der Kirche. Und es ist wichtig, dass diese Vergebung von außen zugesprochen wird. Sie gilt unabhängig von meiner Fähigkeit, sie zu verstehen und anzunehmen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Das ist bei dem Abendmahl genauso. Also nie werde ich ganz verstehen, wie das Jesus Christus macht, wenn ich es mal so ein bisschen salopp sagen darf, wie das Jesus macht, dass er durch Brot und Wein zu uns kommt. Ich werde es nie ganz verstehen. Es geht über meinen Horizont. Und es gilt, auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Und auch wenn ich es vielleicht anzweifle, kann ja auch sein, dass ich mal eine Phase des Zweifelns durchmache. Es gilt in gewisser Weise unabhängig von mir. Und das ist bei der Vergebung genauso, bei diesem Gnadenmittel. Sie wird zugesprochen von außen und gilt in gewisser Weise unabhängig von meiner Fähigkeit, sie zu verstehen und meiner Fähigkeit, sie anzunehmen. Es gibt ja auch manchmal, dass ein Geschenk, ein großes Geschenk gemacht wird und ich sage, das kann ich nicht annehmen. Das gibt es auch Gott gegenüber. Trotzdem gilt es. Die Kirche lebt von diesem immer wieder gegebenen Zuspruch der Vergebung. Es ist ein Missstand, wenn dieser Zuspruch verstummen würde oder wenn er nicht mehr begehrt wird. Wenn wir sagen, wir sind zwar Christen, aber wir brauchen diesen Zuspruch der Vergebung nicht mehr. Das wäre, da würde etwas fehlen, etwas Wichtiges. Und dadurch, dass dieses Geschenk der Vergebung das Erste ist, was Jesus seinen Jüngern gibt, kann man sagen, Vergebung ist, neudeutsch gesagt, das Kerngeschäft der Kirche. Dazu ist sie in der Welt. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist in Holland ein Katechismus erschienen, der war damals sehr modern und ist dadurch auch berühmt geworden. In diesem Katechismus steht der Satz, Kirche ist gleich Vergebung. Das heißt, die Kirche ist dazu da auf der Welt, dass die Vergebung Gottes ausgeteilt wird. Vergebung als Kerngeschäft der Kirche heißt natürlich nicht, so ein Mäntelchen der Toleranz über alle Sünden zu breiten. Das wäre billige Gnade. Das heißt, die Kirche, die selber aus der Vergebung lebt, ist dazu da und dazu befähigt, sinnvoll und angemessen mit Vergebung umzugehen, auch in der Welt, im täglichen Leben. Ich will mal versuchen, kurz zu sagen, was ich damit meine, ein Beispiel zu bringen. Am 23. Februar gab es im Bundeskanzleramt eine große Feier zum Gedächtnis der Ermordeten durch die Neonazis. Und die Bundeskanzlerin hat da eine Rede gehalten. Ich muss sagen, es hat mich beeindruckt. Sie hat nämlich die Angehörigen dieser Opfer, die ja da auch da waren, um Verzeihung gebeten dafür, dass sie von den deutschen Behörden schlecht behandelt worden sind, dass sie verdächtigt worden sind. Vielleicht seid ihr selber damit involviert in diese Morde. Also die haben da schwere Zeiten durchgemacht, weil ihnen zumindest der Verdacht angehängt worden ist, dass sie da irgendwie beteiligt gewesen sind. Die Bundeskanzlerin, die hat um Verzeihung dafür gebeten, dass sie unwürdig behandelt worden sind. Für diese Morde selbst kann sie nicht um Verzeihung bitten. Das könnte bloß jemand, der selber schuldig ist, den anderen um Verzeihung bitten. Aber niemand kann einfach Versöhnung fordern oder erzwingen. Aber es kann in unserer Gesellschaft durch eine solche Aufmerksamkeit, wie ich es der Rede der Bundeskanzlerin etwas abgespürt habe, so eine Kultur der Scham und der Trauer wachsen, sodass eines Tages Versöhnung wirklich stattfinden und gefeiert werden kann, wie ein Fest nach langer Trauer. Also, wenn ich sage, Kirche ist Vergebung und Vergebung ist das Kerngeschäft der Kirche, dann ist damit gemeint, dass auch so in unserem gesellschaftlichen Leben durch die Kirche wie durch einen Katalysator Versöhnung, Verzeihung geschenkt werden kann. Aber nun zurück zu unserem eigentlichen Thema heute. Die Beichte nämlich ist so etwas wie ein Fest nach langer Trauer. Der verlorene Sohn kommt nach Hause und es wird ein Fest gefeiert. Ein Fest nach langer Trauer. Dieses Fest braucht Vorbereitung. Und wenn ich selber dahin gehen will und dieses Fest der Vergebung feiern will, die Vergebung suche, dann gilt es vor Gott, die ganze Wirklichkeit meines Lebens anzuschauen. Wichtig ist die ganze Wirklichkeit. Da drängt sich als erstes auf, Gott hat mir viel Gutes getan. Das will ich nicht vergessen. Ich denke, wir sind manchmal zu schnell bei den Sünden, zu sehr fixiert auf die Sünden. Und eigentlich geht diese Vorbereitung, diese Erforschung meines Lebens damit los, dass ich sage, was hat mir Gott alles geschenkt? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich denke an eine furchtbare Geschichte meiner Jugend, die aber doch gute Auswirkungen hatte. Mein Vater war manchmal ziemlich streng. Und ich kann mich noch entsinnen, wir waren Kinder, Silvester, draußen knallte es, wir wollten gerne rausgehen, aber mein Vater sagte nein, teilte Zettel und Bleistift aus und sagt so, wir nehmen uns jetzt mal ein bisschen Zeit, eine halbe Stunde und schreiben mal auf, wofür haben wir Gott zu danken in diesem zu Ende gehenden Jahr. Haben wir natürlich lange Gesichter gemacht und es ging aber, gab aber keinen Weg nach draußen. Nein, wir haben unseren Bleistift genommen und eine halbe Stunde irgendwas aufgeschrieben. Und dann haben wir uns das gegenseitig vorgelesen. Meine Eltern haben da auch natürlich mitgemacht. Und dann haben wir gestaunt, was da alles bei dem anderen auf dem Zettel stand. Konkrete Kleinigkeiten, Details. Und das macht die Sache erst interessant. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Man muss vielleicht nicht so eine rigorose Methode wie mein Vater anwenden, aber die Sache selbst ist also sehr wichtig. Und ich möchte mich fragen, wir sind ja bereit, in unserem Leben alles Mögliche zu kritisieren. Das ist leicht, da fällt uns jederzeit irgendwas ein. Warum fällt es uns so schwer, Gott im Detail dafür zu danken, was er uns Gutes getan hat? Das ist der erste Schritt, auch bei der Vorbereitung auf die Beichte. Und nun ein zweiter Schritt. Die Frage, wie sieht meine Antwort auf Gottes Liebe aus in der letzten Zeit? Oder eben auch die Verweigerung einer Antwort, dass ich Gottes Liebe nicht mit Gegenliebe irgendwie beantwortet habe. Vielleicht wird gerade auf diesem lichten Hintergrund der empfangenen Liebe Gottes besonders deutlich das Dunkel meiner Sünde. Für die praktische Vorbereitung bedeutet das, ich muss jetzt nicht anfangen, in den Sünden zu wühlen und zu grübeln. Wichtig ist, was sich mir jetzt zeigt. Und ich muss ja auch nicht bei jeder Gelegenheit eine Lebensbeichte ablegen, von Anfang an, sondern ich gehe jetzt mal davon aus, dass jemand immer wieder zur Beichte geht, dass da eben ein gewisser Zeitraum dazwischen liegt, dann geht es um diesen Zeitraum. Kommen wir vielleicht dann später nochmal drauf zu sprechen. Also, das, was sich zeigt, was sich aufdrängt, das ist dann das Thema, das sind die Tatsachen, die ich in meiner Beichte nenne. Und vielleicht noch ein dritter Schritt. Sie haben ja alle den Beichtspiegel. Ein Beichtspiegel ist ein nützliches Instrument, vor allem am Anfang, wenn man das erste Mal oder die ersten Male beichtet. Aber auch später, wenn Beichte vielleicht so ein bisschen Routine geworden ist, dann sind die Fragen hilfreich, wenn wir sie nicht zu verbissen handhaben. Ich habe mal darüber nachgedacht, dieser Begriff Fragebogen Gottes, der da drüber steht. Wie ist der? Ich fülle nicht gerne Fragebögen aus. Und da steht dann ja auch manchmal, bitte vollständig ausfüllen. Ja, also ja, nichts auslassen. Auf der anderen Seite, also das stößt mich ein bisschen ab. Auf der anderen Seite, wenn ich es dann wirklich mache, so ein Fragebogen, da gibt es ja viele Kreuzeln, die ich mache im Feld Nein, 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 ja, Nein. Also ich überlese das, grüble nicht groß drüber nach, mache meine Kreuzchen und da, wo ich ein Ja mache, da muss ich vielleicht mal ein bisschen näher nachgucken. Also den Beichtspiegel in gewisser Weise entspannt lesen und da, wo es klingelt, mal ein bisschen näher nachschauen. Also der Beichtspiegel darf nicht zu verbissen gehandhabt werden. In der Beichte sind sich der Beichtende und der, der die Beichte hört, der Beichtiger, einig im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit und auf die Worte Jesu am Ostertag. Ohne dieses Vertrauen ist es sinnlos, unmöglich und vielleicht sogar anmaßend, Beichte zu hören oder zu beichten. Trotzdem bleibt die Frage, wer ist die geeignete Person, bei der ich beichten kann? Ich möchte mal sagen, entscheidend ist nicht so etwas wie freundschaftliche Vertrautheit. Sie kann helfen, aber sie kann auch hindern. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass eine gewisse Distanz ganz hilfreich ist, dass ich den betreffenden Menschen dann nicht gleich am nächsten Tag beim Bäcker wieder treffe. Also eine gewisse Distanz ist gut. Ich selber bin sehr dankbar. Als ich zum ersten Mal zur Beichte gegangen bin, hatte mich mein Freund darauf hingewiesen und hatte mir eine Adresse gegeben von einem Pfarrer, den ich noch nicht kannte. Er hat mich angerufen und dann bin ich dahin und habe ihn zum ersten Mal getroffen. Nebenbei gesagt, ich war damals sehr ein bisschen ängstlich, habe gedacht, wer weiß, ob ich da überhaupt einen vernünftigen Satz rausbringe, wenn ich da sprechen soll. Habe alles aufgeschrieben und ihm gegeben zu lesen. Und dann haben wir darüber gesprochen. Also das ist eine Möglichkeit. Das ist dann auch bei diesem einmal geblieben. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das kein Problem ist, dann auch wirklich zu reden. Erst viel später sind wir Freunde geworden und Die erste Zeit war es eigentlich immer so, dass ich bloß zu ihm hingefahren bin, um zu beichten. Ich kann das eigentlich nur empfehlen. In der Beichte geht es um das Abladen von Schuld. Und ja, vorhin klang das ja schon mal so ein bisschen an. Nicht nur einmal, wenn ich vielleicht eine Lebensübergabe gerade vollziehe an Jesus Christus, meinen Herrn. Ja gut, da gehört das dazu. Aber wir sprechen eigentlich jetzt mehr von der regelmäßigen Beichte. Wie oft vor Ostern, jetzt in der Fastenzeit, ist ein guter Termin. Im Advent, auch eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten, auch ein guter Termin. Also 2-3 Mal im Jahr. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ah gut, ich möchte schon alle 6 Wochen zur Beichte gehen, gibt es auch. Also jetzt gibt es keine feste Vorgabe, aber eine gewisse Regelmäßigkeit ist gut. Und dadurch bekommt die Beichte auch etwas Alltägliches im guten Sinne. Es gehört zu unserem Alltag dazu. Es kann sogar, wenn ich das mal so sagen darf, ich erkläre gleich, warum ich sage, es kann sogar ein bisschen langweilig werden, weil nämlich immer wieder dieselben Sachen kommen. Ich kann ja auch nicht aus meiner Haut das ganz Gemeine, das ewig Gestrige, das immer war und immer wiederkehrt, das kommt dann eben immer wieder zur Sprache und ich darf es abladen. Gerade das, womit ich nicht so ohne weiteres aus eigener Kraft fertig werde. Hier gibt es einen Unterschied zwischen Beichte und geistlicher Begleitung, Seelsorge. Natürlich, wenn ich jetzt jemanden seelsorglich begleite über längere Zeiträume, dann ist es nicht immer bloß eine Beichte. Es kann sein, dass dann eine Beichte stattfindet. Es kann zusammengehen. Aber vielleicht würde es der geistlichen Begleitung sogar gut tun, wenn sie nicht so sehr auf die Sünden fixiert ist, sondern mehr vertrauensorientiert. So viel jetzt erstmal zum Thema Vertrauen.